Was war das denn in der vergangenen Woche? Die Märkte mit dem Jahreswechsel direkt im Bedrängnis. Und ob das jetzt die Währung sind oder die Indizes, also damit auch die Aktien, völlig gleich. Es ging bergab. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Art. Ich begrüße Sie heute mal, nein, nicht aus Bangkok, sondern ich bin übers Wochenende in Pattaya und hinter mir die Boyfriends auf Instagram an der Arbeit. Die neuesten Bilder werden schon hochgeladen, aber das ist natürlich das, was einfach nie ausbleibt. Und selbst ich nutze natürlich jetzt die Szene, um aber mal ein paar Worte auch zu verlieren und auch mal was anderes zu zeigen als immer nur meinen Hintergrund. Und von daher will ich gar nicht lange Federlesens machen. Ich genieße jetzt erstmal das Wochenende. Und dann werden wir uns gleich mit den Zahlen auseinandersetzen, der vergangenen und auch der kommenden Woche und dann gleich auch mit den Charts. Also bis gleich.
Da sind wir in den Zahlen und zwei Worte nochmal dazu, wie es auch in der ersten Januarwoche losging. Denn da gab es ja schon die Inflationszahlen aus Deutschland und die waren eher etwas höher als gedacht. Ich glaube 3,7 war da genannt und das ist etwas, was natürlich auch wiederum so ein bisschen die Frage in den Raum stellt, wie sieht es jetzt weiter mit der Zinspolitik der EZB aus? Und die gleiche Frage werden wir sicherlich dann auch am Donnerstag hören, wenn wir uns dann mit den Inflationszahlen aus den USA beschäftigen können. Liegen die jetzt höher oder niedriger als die Erwartung? Folgt man jetzt der grundsätzlichen Entwicklung zwischen November und Dezember oder Dezember und Januar, ja, was wir hier in Deutschland gesehen haben, dann ist da natürlich eher die Befürchtung, dass die Inflation wieder zurückkommt, was wiederum die nächste Frage in den Raum stellt, was macht die Fed dann da draus? Und damit eben auch das Thema Zinssenkung erstmal so ein bisschen zurückstellt. Und das Gleiche galt auch oder gilt auch für die Verbraucher, nicht die Verbraucherpreise, sondern die Arbeitslosenzahlen aus den USA, die immer noch, naja, nicht unbedingt die Idee geben, dass es super robust ist in den USA. Ich meine, 3,7 ist schon mal nicht schlecht, aber um eben wirklich zu zeigen, hey Fed, die Wirtschaft läuft, wir brauchen keine Unterstützung mehr an der Stelle, ja, ist schwierig. Ja. Dann dementsprechend darauf zu gehen, auch da die Frage zu beantworten, kann der Zins gesenkt werden, ja oder nein, ja, so, oder ist die Wirtschaft eben so schlecht, dass der Zins gesenkt werden muss. Es ist immer der Trade-off, es ist immer das alte Spiel, es ist immer die alte Betrachtungsweise, ja, was macht der Verbraucherpreisindex, wie steht es um die Wirtschaft und das beeinflusst am Ende die Märkte, völlig unabhängig davon, wie die einzelnen Unternehmen dastehen, das werden wir uns auch gleich noch anschauen, aber im Großen und Ganzen ist es das im Endeffekt auch. Gut, damit schauen wir mal in die aktuelle Woche rein. Rohöllagerbestände für uns sind nicht so wahnsinnig relevant, aber am Donnerstag, da geht es sicherlich rund. Verbraucherpreisindex, Inflationszahlen aus den USA von 3,1 auf 3,2, darauf wird prognostiziert. Wird sich zeigen, wie wir dann dastehen, denn am Ende ist auch hier wirklich die Frage nochmal, was macht die Fed dann da draus und was bedeutet das für den Leitzins der USA, was letzten Endes den gesamten Markt weltweit ja auch ein bisschen antreibt. Und dann am Freitag Erzeugerpreisindex in den USA. Hier wird eine leichte Steigerung erwartet von 0,9 auf 1,3. Also auch inflationäre Tendenzen wiederum hier. Wird sich zeigen, wie wir dann dastehen. Ja, und viel mehr brauchen wir hier nicht draus zu lesen. Das gibt uns Raum, in die Charts zu gehen. Und da sind wir in den Charts und wir starten wie immer mit dem FDAX. Wir sind im DAX Future Wochenchart. Und hier sehen wir einfach die vergangene Woche. Und da habe ich auch nochmal die entsprechende Ausrichtung, Prognose auch vom letzten Mal mit drin gelassen. Und ich bin ja eher schon davon ausgegangen, dass sich der DAX genauso wie die anderen Märkte auch schwer tun. Und wir sehen es. Die eine Idee war, dass wir einfach so ein bisschen seitwärts laufen, um dann nach oben durchzubrechen. Das war durchaus realistisch, aber natürlich braucht es dafür auch so ein bisschen Unterstützung von den Zahlen. Denn ganz ohne fundamentale Unterstützung geht es natürlich nicht. Ja, wir sind ja nicht im Nirgendwo und im Niemandsland, was die Preisgestaltung angeht, sondern natürlich hat es eine Basis. Die Analyse aber, die wir ja betreiben, geht nicht über die Zahlen, sondern geht über den Chart. Ja, das auch mal zum Unterschied. Nichtsdestotrotz, das Thema hier ist erstmal vom Tisch und sieht momentan eher so aus, als ob wir noch ein bisschen weiter runterlaufen im DAX. Und da kommt natürlich zuallererst mal, und es ist relativ leicht zu sehen, welcher Bereich hier sicherlich interessant sein dürfte für die Marktteilnehmer. Das sind nämlich die Bereiche, die bislang auch immer für Widerstände beziehungsweise dann idealerweise auch für Unterstützung gesorgt haben. Und das ist zunächst mal der Bereich, an dem wir nahezu dran sind. Ja, eins der letzten Allzeithochs, da sind wir bei 16.550, 600 knapp in dem Bereich. Und dann geht's schnell runter und da hört ja auch eigentlich die Prognose auf so als tief, 16.350. Und wenn es eben ein bisschen ruppiger zugeht, dann liegen wir bei 16.150, 16.200. So in dem Bereich, da könnte dann auch das mittlere Bollinger Band angekommen sein im Wochenchart. Und dann sollte idealerweise das ganze Thema der Korrektur ausgestanden sein. Und Sie sehen es, da sind wir irgendwo bei nicht ganz 50% der gesamten Aufwärtsbewegung seit Oktober 23, da haben wir ungefähr 40%, also da haben wir wieder die 38,2. Ja, sehen wir, glaube ich, auch ganz gut so, brauchen wir keine Linien hinzulegen. Ja, und das sollte in einem gesunden Markt reichen. Geht es darüber hinaus, dann haben wir natürlich wirklich irgendwann mal die Frage im Raum stehen, inwieweit hier im Endeffekt das Thema erstens Rezession nach wie vor gespielt wird, Nummer zwei, inwieweit im Endeffekt die ganzen Konflikte, mit denen wir ja in der Welt zu tun haben, ja, und da reden wir über Ukraine, Russland, Riesenthema mittlerweile, ja, schon immer, aber es wird ja auch nicht kleiner. Dann Israel, Nahe, Mittlerer Osten, Riesending. Jetzt, was ist passiert? Ich war gerade in Seoul und schon werden Raketen, jetzt nicht auf Seoul, aber zumindest in südkoreanisches Terrain geworfen, ja, geschossen von Seiten von Nordkorea. Und das nächste Thema, auch da war ich ja gerade, Taiwan, steht ja nach wie vor so ein bisschen auf der Agenda. Und ich kann es halt immer nur wiederholen, wenn ich mit den Leuten da gesprochen habe und sagt, hey, wie geht's euch denn eigentlich so damit? Sagt die, das ist für uns gelebter Normalzustand, so ähnlich wie bei den Israelis. Gelebter Normalzustand, dass sie unter einer permanenten Angst, Gefahr, Attacke leben, die einfach passieren kann und wie wir gesehen haben, auch passiert. So, und das ist etwas, was natürlich wie das Damoklesschwert über uns hängt. Die Frage ist natürlich, ob das und inwieweit das den DAX beeinflusst, Nummer 1, ob sich die Marktteilnehmer das eben wirklich noch zu Herzen nehmen, Nummer 2, und drittens, ob es erst überhaupt wirklich auch eintritt. Das ist natürlich der wichtigste Punkt dabei. Nichtsdestotrotz, das steht im Endeffekt immer zu befürchten. So, und damit müssen wir uns natürlich auch auf solche Szenarien einrichten. Also unter normalen Umständen maximal nochmal sehe ich eher die 16.200, 16.150, so in dem Bereich als Maximalkorrekturziel und dann darf es gerne weiter nach oben gehen. Und jetzt gehen wir mal in den Tag rein und hier sehen wir eigentlich wieder ganz schön dieses Zusammenspiel von den Bollinger Bändern mit den Candlesticks. Ja, wir sehen, dass wir auch schön so einen Fehlausbruch gemacht haben, also neues Allzeithoch, ja, da hat bloß keiner mehr wirklich gejubelt. So, hochgelaufen, dann am Dienstag, dann sind wir direkt runtergekommen, runtergefallen. Dann sind wir in den ersten Unterstützungsbereich reingelaufen, aus den Bollinger Bändern, um wieder so ein bisschen nach oben zu gehen. Auch das aber eher verhalten. Am Ende eine relativ ruhige Woche, ja, das sehen wir ja, oder auch eine ruhige Vorweihnachtszeit. Hier ist es eher seitwärts gelaufen mit den Ausfransungen nach oben und nach unten. Heißt also, hier ist noch lange nichts entschieden. Und ich kann mir jetzt eben vorstellen, das wird vielleicht nochmal so ein bisschen hochlaufen, um dann nochmal so ein bisschen runterzukommen. Und dann wird sich eben zeigen, ob wir tatsächlich hier vielleicht schon abprallen und dann doch dieses erste Szenario aufnehmen, das ich mir jetzt auch mal überlegt hatte, oder ob wir da nicht ein bisschen weiter runtergehen. Ja, das wird sich zeigen, hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, wie ist so die grundsätzliche Stimmung im Markt, zwangsläufig, aber auch natürlich, was machen die Zahlen? Und da rede ich über Inflation in den USA, da rede ich natürlich über das ganze Thema Arbeitslosigkeit, beziehungsweise eben auch die Frage dahinterstehend, wie robust ist die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und ich hatte natürlich auch schon gesagt, wenn es eben um den DAX geht, ja, da darf man nicht unbedingt den Fehler machen, dass man sagt, okay, in Deutschland wird irgendwie jetzt protestiert und wir haben Streik, das müsste den DAX nach unten ziehen. Das Geschäft wird woanders gemacht. Also das können wir ganz, ganz klar festhalten, sehe ich auf meinen Reisen immer wieder und immer mehr. Schauen wir uns dazu mal den SMI an. Ja, das Geschäft woanders gemacht heißt natürlich auch hier für die Schweizer Wirtschaft gilt das natürlich auch, denn Binnenmarkt ist fairerweise, sorry liebe Eidgenossen, aber praktisch kaum vorhanden, ist aber nicht spürbar. Ja, natürlich wird konsumiert, aber das ist natürlich für einen robusten Aktienmarkt nicht wirklich ausschlaggebend, sondern da geht es eher auch um den weltweiten Konsum und den weltweiten Verbrauch und damit ist natürlich der Exportfaktor da. Und ob das jetzt Pharma ist, ja okay, Banken finden im Inland statt, aber das Geld kommt vielleicht auch mal von außen, ja, so und so weiter und so fort. Also, und damit darf man das auch alles nicht so eng sehen, zumindest regional nicht so eng. So, und schauen wir mal hier, wo wir stehen. Wir sind im Endeffekt seit Dezember, genauso wie im DAX halt auch, seit Anfang Dezember laufen wir hier seitwärts, fransen mal nach oben, mal unten aus, aber im Großen und Ganzen, ihr seht es an den Kerzenkörpern, sind wir hier nicht wirklich vom Fleck gekommen. Das ist ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie Wasser treten. Ja. Sie sehen es, man ist ja praktisch auf so einer Linie. Und ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wir nochmal so kurz runterdippen. Aber idealerweise sollte es auch nicht so massiv sein, sondern das mittlere Bollinger Band kann da schon mal eine gute Unterstützung sein, ohne dass ich jetzt sagen will, dass man genau da abprallt. Aber es kann eben sein, dass wir im Bereich vom mittleren Bollinger Band dann wieder nach oben drehen und das bleibt auch nach wie vor bestehen. Und es wäre dann im Endeffekt so diese Idee, die wir hier dann weiterverfolgen. Und das wäre dann so zum Beispiel die Idee, dass wir dann sowas wie eine bärische die bärische und bullische Flagge haben. Dann haben wir einen grundsätzlichen Aufwärtstrend, den wir ja auch weiterhin verfolgen können. Hier sehen wir hier am Tagesstart höhere Hochpunkte, höhere Tiefpunkte. Jetzt so eine schöne Flagge mit der Idee des Ausbruchs nach oben. Das heißt, man könnte dann hier so rankommen. Und das wäre dann im Endeffekt eine feine Korrektur, die dem Ganzen einfach mehr Kraft dann wieder gibt, denn wir können ja nicht immer nur rennen, wir müssen auch mal durchatmen und das ist es, was jetzt eben genau passiert, idealerweise. Ja, alles andere wird sich dann zeigen, aber wir sehen eben auch, ja, dass wir hier den einen oder anderen Widerstand auch direkt vor der Brust haben, das sehen wir hier an der Stelle, mal ein bisschen richtig justieren, ja, das sehen wir hier an der Stelle, ja, dass wir hier eben bei rund 11.250 halt auch wirklich was zu verarbeiten haben im SMI. Ja, Sie sehen es, wurde immer wieder mal angetestet, der Bereich, beziehungsweise hat immer wieder mal dafür gesorgt, dass Preise zurückgekommen sind und das muss erstmal abgearbeitet werden. Da muss man erstmal durch und vor allen Dingen nachhaltig. Deshalb, der Bereich 11.250 sollte der gebrochen werden und danach sieht es dann mittelfristig auch aus, dann ist der Weg erstmal nach oben frei und dann reden wir sicherlich als nächstes über die 11.600, 650. Ja, das ist dann der nächste Bereich, der ins Auge fällt und ein bisschen holprig kann es dann eben auch schon bei 11.470, 11.500, 11.450 werden. So in dem Bereich, ja, das kann es dann durchaus auch sein. Wie immer in den Nikkei. Ich bin immer noch in Asien, 6 Stunden entfernt von Tokio. Und nach wie vor, ich kann es immer nur sagen, Tokio hat mich mehr als fasziniert. Und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, vielleicht sogar ein bisschen länger auch in Japan dann mal zu sein. 2 Monate, vielleicht sogar 3. Wobei erstmal 2 vielleicht interessanter sind, um mich ein bisschen mehr mit Japan zu beschäftigen. Und einfach von dort aus, ne, von Tokio oder Kyoto oder einer der Städte, mal so sternförmig ein bisschen Ausflüge zu machen. Ja, das könnte so ein Thema für den nächsten Herbst sein. Aber erstmal geht es nach China, habe ich nämlich gerade gehört. Da gibt es dann im Oktober, 3., 4., 5., also 4., 5., 6., gibt es die IFTA-Konferenz in Hainan. Also wenn Sie dann zufälligerweise in China sind, kommen Sie gerne vorbei. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache. So, aber jetzt wieder zurück zum Nikkei. Wo bewegen wir uns hier? Wir sehen eigentlich hier eine relativ robuste Woche, denn es ging auch hier in der ersten Januarwoche massiv runter. Also massiv ist ein bisschen überzogen, aber doch deutlich, um dann sofort wieder hochzugehen. Jetzt könnte man sagen, hey Mensch, wieder, das ist doch ein Hanging Man. Das könnte auch so sein, aber um eben wirklich einen Hanging Man zu haben, müsste man natürlich sowas wie einen Aufwärtstrend haben, so eine steile Bewegung, ja, wo sich das erschöpft. Hier pennen wir im Endeffekt seitwärts. Ja. Wir haben hier ein Hoch, dann haben wir so ein Tief, dann haben wir irgendwie sowas wie noch ein Hoch. Ja, man könnte, wenn man ganz großzügig das Ganze interpretiert, das sozusagen als M-Formation schon mal sehen, dass es sozusagen fast eine Trendwende bringen könnte, ist es aber nicht. Also das ist ja alles einfach nur eine seitwärts geschobene Geschichte, die an dem Hoch klebt bei rund 34.000 Punkten und das Ganze seit einem guten halben Jahr. Ja, also seit Juni 23 kleben wir dran und prallen immer wieder ab. Und wir sehen aber auch, dass die Bewegung nach unten, die daraus folgt, vom Abprall, immer kürzer wird. Ja, wir sehen es zuletzt, ist der Abprall bis an rund 30.300 gelaufen. Jetzt ist der Abpraller nur noch an 32.200 gelaufen. Also damit sehen wir eben einfach, dass die Marktteilnehmer deutlich eher zugreifen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass nach so ein bisschen Hin- und Hergeschiebe tatsächlich hier der Durchbruch gelingt. Vielleicht nicht unbedingt massiv mit einem Pullback, der dann idealerweise das Ausbruchsniveau nochmal testet. Und dann sollte diese zähe Phase auch erstmal beendet sein. Das ist zumindest so die Annahme. Schauen wir mal, was der Markt macht. Die Chancen stehen gut und damit ist eigentlich zum Nikkei alles gesagt. Wir sind im S&P 500 und der S&P 500 macht eigentlich das, was ich ihm auch zugetraut habe, nämlich er fällt. Jetzt hatte ich ja eigentlich aber auch gesagt, dass, naja, eine kurze Korrektur, eine kleinere Korrektur kann ja durchaus interessant sein und die kann es auch durchaus werden. Jetzt ist die Korrektur deutlich größer geworden und wir haben ja nicht sowas wie ein Evening Star. Es sieht so aus, aber irgendwie so richtig gefällt es mir nicht. Muss es aber auch nicht. Am Ende, es ist vielleicht auch nicht unbedingt, schauen wir mal ganz genau hin. Es ist auch kein Bearish Engulfing, aber auch das ist für uns nicht wirklich relevant. Am Ende, was wir sehen am Allzeithoch den kurzen Durchbruch, neues Allzeithoch gemacht, Hausaufgaben also gemacht. Mini kleine Mikrokerze, ja, da ist man eben noch so kurz vor Jahreswechsel rüber geglitten, nur um sich dann abzupacken. Ja, ich spreche es mal salopp aus, ja. Es ist sozusagen nochmal auf dem Glatteis ein bisschen lang gestolpert, nur dann um sich lang zu machen. Und genau das ist hier eben einfach auch passiert. Ja, und was bedeutet das? Ich kann mir eben jetzt vorstellen, dass wir noch ein bisschen weiter runterlaufen, vielleicht in dem Bereich 4650, 700. Aber maximal idealerweise die 4000, was haben wir da, genau 4650 anzunehmen und davor, was hatten wir da, 4700, 4680 Punkte. Also in dem Bereich idealerweise stoppt die Abwärtsbewegung. Geht es noch ein bisschen weiter, dann reden wir, Sie sehen es, über die 4550, 4600, dann kommt das mittlere Bollinger Band ins Spiel, dann haben wir ungefähr 38,2, vielleicht ein bisschen mehr, an der Gesamtbewegung wieder korrigiert, was durchaus okay ist. Ja, damit kann man durchaus leben. Das dürfte dann wiederum neue Kaufimpulse nach sich ziehen. Aber viel weiter sollte es dann idealerweise nicht gehen. Dann kommen wir nämlich irgendwann mal auf die 50%. Die sind wir nah dran. Die werden dann ungefähr hier. Ja, mal Pi mal Daumen. Die werden ungefähr hier. Dann kommen wir in den Bereich der 50% und dann wird es schon irgendwann kritisch. Dann stellt sich nämlich die Frage, ja okay, wie robust ist es denn jetzt eigentlich hier in der Wirtschaft und wie gesund ist eigentlich diese Aufwärtsbewegung gewesen? Und dann kann sich das Blatt auch sehr schnell wenden. Und dann haben wir hier einen fetten, massiven Widerstand in den Allzeithochs. Und das dürfte dann erstmal der Deckel auf dem Topf sein sozusagen. Und dann kann sich der S&P den Rest des Jahres daran mal abarbeiten. Also idealerweise geht die Korrektur nicht ganz so weit, nicht ganz so tief, maximal die 38,2, ein gutes Drittel also, um dann von dort aus durchzustarten. Das ist wünschenswert. Und damit nehme ich hier mal die Bewegung nach oben auf und alternativ dann halt etwas tiefer. Beides ist machbar, beides ist akzeptabel. Je eher man nach oben dreht, umso bullischer ist es natürlich. Ja, ist ja auch klar. Wir gehen in die Nasdaq und die Nasdaq zeigt natürlich das gleiche Bild wie der S&P, wen wundert's. Und hier bin ich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, denn ich habe der Nasdaq hier deutlich mehr zugetraut, mehr Momentum, mehr Power, mehr Drive, mehr Action. Ja, Sie sehen schon, ich bin ein Actionfilmfreund, ja, da habe ich ein paar Superlative. Und Sie sehen es, ja, wir sind hier auch nochmal übers Allzeithoch geglitten, ja, im Gleichschritt sozusagen mit dem S&P 500, um dann nochmal abzulaufen. Und es ist auch hier interessant, bin ich zum Jahresende, naja, behalten wir mal das. So, und kaum war das Jahr angefangen, ja, dann wurde alles verkauft. Das ist so ungefähr, als ob man dann sagt, ich bin einfach zu faul, jetzt vom Jahreswechsel zu verkaufen. Das mache ich dann am ersten Tag im Büro und dann geht es dann dementsprechend weiter und abwärts. Und dieses Ding, ja, diese rote Kerze, hat offen gesagt aus meiner Sicht schon ziemlichen Schaden verursacht. Denn was jetzt einfach hier im Raum steht, ist nichts anderes als die Bewegung auf rund 15.850, 16.000, wenn es gut läuft, 15.900, sowas in dem Bereich. Und Sie sehen, da kommt das mittlere Bollinger Band auch zum Tragen. Wir sind ungefähr bei 50% der Gesamtbewegung. Ja, da könnte man dann nämlich auch noch so hinlaufen, ungefähr 50% der Gesamtbewegung. und dann muss die Nasdaq aber auch wieder hochlaufen. Tut sie das nicht, dann ist natürlich für dich auch die Frage im Raum, inwieweit das Ganze hier ein Strohfeuer war, und dann können sich daraus sehr schnell ein Doppeltop oder in Zusammenhang hier mit den Allzeithochs vom November 21 als Triple oder Quattro-Top dementsprechend zeigen. Und je mehr Widerstand da reinkommt, umso größer und massiver und ja, fetter wird er dann halt auch. Und auch das gilt es natürlich dann immer wieder, sich klar zu machen, was dauerhaft nicht gebrochen wird oder nachhaltig nicht gebrochen wird, wird irgendwann mal wirklich undurchdringbar. Und das gilt es natürlich auch hier im Rahmen einer positiven Entwicklung der Börse auch zu vermeiden. Auch ganz klar. Dementsprechend, ich bleibe dabei, lege auch hier mal diese Linie mit rein, die Widerstands- oder Unterstützungslinie, die hier in dem Bereich bei rund 15.950 ist. Also das soll alles um die 16.000 markieren. Und da darf es gerne hingehen, ist kein Beinbruch, könnte sogar neue Kaufchancen bringen. Und die darf man dann gerne auch im Tageschart suchen, um von dort aus dann an einem weiteren Anstieg teilhaben zu können. Und zwar nicht nur im Index, sondern auch in den Einzelwerten. Damit gehen wir als letzten Index in den Dow Jones, der sich hier etwas robuster zeigt, wenn man will. Ja, robuster heißt, der Schaden ist nicht so massiv. Ja, es wurde hier nur die letzte Woche rausgenommen, nicht die letzten paar Wochen. Wir sind im Endeffekt hier, es ist ein Harami und ein bearischer Engulfing ist es nicht. Aber Sie sehen, es ist ungefähr grüne Kerze, rote Kerze. Es ist im Endeffekt auf dem gleichen Niveau. Ein paar Punkte geschenkt hin und her. Und damit sind wir eigentlich auch hier so in dem Bereich, den ich mir ja schon vorgestellt habe, nämlich, dass es runterläuft und vielleicht ein bisschen Gegenbewegung gibt, nochmal ein bisschen weiter runterkommt und idealerweise hier in dem Bereich maximal von dem alten Allzeithoch hängen bleibt. Das wäre so die Idealvorstellung, heißt also, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer gehen könnten, rund 36.650, 700, 750. Das wäre so für mich so eine Korrektur, mit der ich gut leben kann und ich glaube, die auch hier für viele Börsianer, für viele Anleger und Trader interessant ist, um einfach zu sagen, okay, jetzt kann ich mich wieder positionieren. Und Sie sehen, im Gegensatz zum S&P 500 und zur Nasdaq reden wir hier über den Bereich von rund 25%. Jetzt schauen wir uns wirklich mal an, vom Ursprung der Bewegung zum Ende der Bewegung, das ist das, wie wir Fibonacci ziehen, und Sie sehen da 23,6%, also rund 25%, da haben wir die 38, da haben wir die 50, 61,8. Ja, so, also es ist eine gute Idee, sich auch mit solchen Verhältnissen mal zu beschäftigen, die uns dann auch immer wieder zeigen, was ist eigentlich noch eine gesunde Korrektur, was ist eine bullische Korrektur, also das wäre sehr bullisch, und alles andere, was da drunter läuft, ja, ist ja logisch. Je weniger die Leute bereit sind zu kaufen, umso verdächtiger ist es doch. Warum kaufen die nicht mehr? Ja, eben wollten sie es noch haben und jetzt nicht. Was ist da faul? Ja, das ist ja die Frage, die immer damit im Raum steht. Und damit lasse ich es erstmal damit auch auf sich bewenden. Wie gesagt, diese rund 25% Korrektur wäre bullish. Wenn es da weiter nach oben geht, wäre der Dow Jones deutlich im Vorteil gegenüber der Nasdaq und damit auch gegenüber dem S&P 500, also ganz spannend. Gehen wir in die Einzelwerte. Ich habe Ihnen bei den Einzelwerten Novartis mitgebracht. Einmal natürlich, weil es auch immer wieder ein Wunsch war, der gekommen ist. Auf der anderen Seite, weil das Chartbild, und ich bin hier im Monatschart, auch ganz interessant ist. Schauen Sie, ich habe hier mal ein bisschen Unterstützung, Widerstände eingezeichnet. Wir haben ja so eine schöne Linie, die jetzt natürlich hin und her geschoben werden kann, nach Gutdünken und nach Gusto. Aber für mich sind hier eher diese letzteren Tiefpunkte und auch Auflagepunkte am interessantesten. Sie sehen, das ist ja nicht ganz trennscharf, muss es aber auch nicht sein. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass wir hier über Monate bzw. Jahre im Endeffekt immer weiter nach oben laufen. Also der Preis immer weiter nach oben gedrückt wird oder anders formuliert, die Korrektur immer früher abgefangen wird. Dann hat sich hier so in den letzten Jahren, seit 2019, wenn man so will, so eine Range gebildet, in der wir jetzt von der Mitte der Range, finde ich auch ganz spannend, ja, ist immer wieder das Gleiche, schauen Sie sich mal ruhig Werte an, dahingehend, ja, obere Begrenzung, untere Begrenzung, Mitte, da passiert schon was. Jetzt prallen wir von der Mitte ab und laufen nach oben. Und offen gesagt ist das eine Situation, die sehr, sehr, sehr interessant ist für Anleger, für Trader, denn es kann bedeuten, dass wir hier aus dem Monatsstart betrachtet nach oben durchbrechen. Und dadurch, dass diese Korrektur, diese Seitwärtsbewegung so lange war, sie so viel aufgestaut hat, dass sich diese tatsächlich nachhaltig nach oben verlassen, ja, dass diese nachhaltig nach oben verlassen werden kann. Und dann spricht auch wiederum der Fehlausbruch, wenn man so will. Ja, so richtig ein Fehlausbruch war es ja noch nicht, war ja noch keine Range. Ja, aber hier, da sehen wir einfach, wie wir hier nach unten durchgebrochen sind, nach oben der Deckel kam. Und jetzt aber die Frage ist, ob das, was hier der Fehl, die Fehlbewegung nach unten war, nicht dann hier zum Ausbruch ein paar Jahre später nach oben führt. Also das ist die spannende Situation. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man sagt, okay, das könnte so ein Thema sein, dann wäre sicherlich unterhalb der Mittellinie, also bei rund, was haben wir da, aber rund 82 Franken, wäre sicherlich ein gutes Niveau, um so einen mittelfristigen Stop zu setzen. Ja, ein bisschen Raum braucht das Ding schon noch, aber ich wäre jetzt vorsichtig damit, oder würde jetzt nicht sagen, man braucht den Stop bei 70 Franken. Na, da ist schon einiger Schmerz und Sie wollen doch nicht über Jahre in so einem Ding drin hängen. Na, dann lieber Verlust mitnehmen, liquide sein oder neuen Chancen suchen. Ich habe die Tesla mitgebracht, nicht nur, weil charttechnisch das Ganze halt auch nach wie vor immer wieder mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, also wir sehen, dass wir eigentlich konsequent abwärts laufen, wenn wir so eine Abwärtstrendlinie, die sich hier zeigt. Und die wird auch nach wie vor verfolgt. Ich habe den Tesla auch deswegen mitgebracht, weil jetzt auch gerade wieder die Zahlen auf den Tisch kamen. Ich bin jetzt kein Zahlenfreak. Ich stolper offen gesagt immer wieder mal nur auf solche Nachrichten. Ich lese ja natürlich auch das eine oder andere. Und da wurde eben genannt, ja, Tesla gegenüber BYD, ja, der chinesische Elektrofahrzeughersteller. Und BYD hat im letzten Quartal die Verkaufszahlen von Tesla überholt. Das heißt, im Gesamtjahr 2023 ist Tesla schon noch stärker als BYD. Aber wir sehen, dass wir hier im Endeffekt einen Konkurrenten haben, der deutlich macht, dass Tesla eben nicht allein auf der Welt ist, sondern durchaus ernst zu nehmen ist. Und da reden wir einmal über Verkaufszahlen in China. Wichtig genug. Was sehe ich denn hier in Thailand, in Bangkok rumfahren? Wir reden nur über die Städte, bitte. Ja, Städte und die Zentren. BYD, ich sehe hier keinen Tesla, ich sehe hier BYD. Und das gleiche gilt auch in den anderen asiatischen Ländern, die ich gesehen habe. So, das bedeutet, dass Tesla in Asien praktisch relativ untergeordnet läuft. Ja, ich habe mal hier und da einen Tesla gesehen, aber ich habe viel mehr BYDs gesehen. Ich habe auch im Nahen Osten, Mittleren Osten eher BYD gesehen als Tesla. Ja, das hat vielleicht noch politische Gründe, ja, da ist man vielleicht nicht immer so mit amerikanischen Produkten dabei. Nichtsdestotrotz, es zeigt eben einfach, dass da, naja, gewisse Grenzen aufgezeigt werden. Und es kann natürlich sein, dass eben diese Höhenflüge von Tesla durchaus damit ein Ende finden, was sich auch hier im Chart widerspiegelt. Und damit ist im Endeffekt die Frage, wird jetzt hier diese kleine Range weiterverfolgt, ja, also sowas hier. Ja, man kann natürlich jetzt einfach diese Linie abtragen und daraus einen Kanal machen. Den hier. Ja, den kann man ein bisschen kürzer machen. So, ja, dann haben wir jetzt den Kanal. Und den können wir natürlich dann auch als Referenz nehmen. Und so könnte man sagen, dann wäre so ein Kursziel von so einer Abwärtsbewegung bei ungefähr $188 zu sehen. Und wenn wir jetzt bei 237 liegen und der Stop-Loss hier drüber bei 265, wäre man, naja, gute $50 Profit gegenüber rund $30, also jetzt mal grob überschlagen, als Risiko. Damit eigentlich eine ganz gute Chance-Risiko-Verhältnis für einen Swing-Trade. Kann man sich also mal näher anschauen, wenn man möchte. Immer natürlich unter dem Aspekt, dass auch Tesla immer wieder mal für Überraschung gut ist. Darf man auch nicht vergessen. Ja, also deshalb beim Risikomanagement bitte besonders drauf achten. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Und Apple, naja, will ich jetzt nicht sagen, hat meine Prognose völlig ignoriert. Aber Sie sehen es, ich bin ja eher davon aus, dass wir kurz hochgehen, um dann zu fallen. Aber so weit ist es jetzt gar nicht erst gekommen. Ja, das Jahreshoch wurde gemacht, das Allzeithoch wurde auch gemacht, so wie ich das hier jedenfalls im Chart sehe, und dann sind wir direkt rausgelaufen und ist auch ganz schön, ja, kaum wurden die neuen iPhones unter dem Weihnachtsbaum verteilt oder die iPads oder die EarPods oder was auch immer, ging es eigentlich direkt abwärts. Das hat jetzt nichts mit Weihnachten unbedingt zu tun, sondern es ist natürlich auch der Gesamtsituation geschuldet in der Nasdaq, Auf der anderen Seite ist auch immer die Frage, machen die Indizes die Kurse in Aktien oder die Aktien die Kurse in Indizes? Glaube ich, relativ klar, dass die Aktien dafür verantwortlich sind. Und wir sind hier direkt auf den Unterstützungsbereich gefallen. Und das Problem ist hierbei, dass wir so massiv darauf gefallen sind, in diese Kurslücke, dass man fast schon sagen könnte, dieser Widerstand oder Unterstützungsbereich vielmehr, weil ja mein Widerstand ist Unterstützung, ist eigentlich nicht existent. Ja, weil, wo ist denn der die Bremse, wo ist der Abpraller? Der muss natürlich, wenn er da ist, muss er heute kommen. Also heute am Montag, ich nehme das jetzt ja am Montag auf, Sie sehen, es ist ja 3 Uhr, ja, 3.10 Uhr in Europa, in Deutschland und ja, da sind wir. Und das heißt, ich kann mir eben vorstellen, dass wir jetzt nochmal auf die 175 laufen, vielleicht sogar die 170 testen, was ein Riesenschritt nach unten schon wäre, insgesamt gesehen, ja, von 199 auf 170. Ja, dass wir dann eben, das wären 22% mal eben abzufallen. Ja, und dann soll man nochmal einer erzählen, dass Kryptos volatil wären. Ja, so, und das ist halt immer wieder diese Geschichte, könnte man dann sagen, das wäre ein guter Bereich, um zu investieren. Ich kann mir schon vorstellen, ja, also wer auch gerade langfristig an Apple interessiert ist, der wird natürlich eher dann solche Situationen nutzen, um sich ein bisschen mehr einzudecken. Auf der anderen Seite, ob das jetzt für einen kurzfristigen Swing-Trade nach oben reicht, das wird sich zeigen. Dafür brauchen wir mehr Signale. Ja, das unterscheidet ja den Investor vom Trader. Ja, der Investor nutzt dann eigentlich immer ein bisschen mehr zum Nachkaufen. Und der Trader sucht eigentlich nur den Einstieg für den Schwung, für den Move in die eine wie die andere Richtung. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon. Ja, das ist so der Ausblick in die kommende Woche aus meiner Sicht hier immer noch aus Thailand. Ich bin noch ein bisschen, werde nachher erstmal gleich mein Visum verlängern gehen, das ja, 2 Wochen oder 2,5 Wochen bin ich ja dann noch hier. Sind ja aktuell nur 30 Tage. Ich glaube, da ändert sich auch was dran. Aber nichtsdestotrotz, für mich gilt's. Und damit habe ich da an der Stelle zu tun. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Handelswoche. Falls Sie heute erst anfangen zu arbeiten, guten Start ins Arbeitsjahr. Und wenn Sie mögen, dann natürlich sehen und hören wir uns am Donnerstag wieder dann zu Fast & Forex. Und natürlich nicht vergessen, Swissquote-Kanal abonnieren, Playlist für die Marktwoche und Fast & Forex bitte auch abonnieren, dann sehen und hören wir uns immer wieder, sofern Sie denn mögen. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Arndt.